Alles zugebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ich empfehle mir und euch ganz dringend, Allah subhanahu wa ta'ala, was die Gottesfurcht angeht, auf die höchste Stufe zu stellen. Denn dies löst alle Probleme. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala am meisten fürchtet, dann hat man bei allen Sachen überhaupt kein Problem. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gottesfurcht im Koran an vielen Stellen mehrfach erwähnt, weil sie ist, wenn diese Basis vorhanden ist, dann ist alles, was darauf aufgebaut wird, auch in Ordnung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran folgende Ayat, die ich euch vorlesen möchte. Die erste Ayat aus Surat al-Baqarah, Allah sagte, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung. Zusammengefasst, wenn du dich an diesem Koran festhältst, bist du rechtgeleitet. Und dieser Koran hat manches klar dargelegt und anderes allgemein angesprochen und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam es überlassen. Zu denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim ganz klar angesprochen hat, gehört, liebe Geschwister, folgendes. Allah sagte im Koran al-Karim, dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Und dann sagt Allah, Alla ta'budu illallah, dass ihr niemanden anbeten sollt außer Allah. Aqida ist vollkommen klar und eindeutig. Und deswegen, die islamische Religion ist diejenige, die sich am einfachsten und schnellsten ausbreitet. Und die Leute glauben das am schnellsten. Warum? Weil sie am deutlichsten ist, am logischsten ist, am einfachsten zu verstehen ist. Liebe Geschwister, zu denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, gehört, dass man verantwortlich ist für alles, für das, was Allah einen verantwortlich gemacht hat. Und dazu gehört, dass Allah im Koran gesagt hat, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Das heißt, schützt euch selbst und eure Familien vor dem Feuer. Wir lernen daraus, dass wir verantwortlich nicht nur für uns selbst sind, sondern auch für unsere eigenen Kinder verantwortlich sind. Liebe Geschwister, Imam Muslim, rahimahullah, berichtet über Al-Hasan, rahimahullah ta'ala, das folgende geschehen ist. Er sagte, Ubaidullah ibn Ziyad hat den Sahabi Ma'qil ibn Yasar radiallahu ta'ala anhu besucht. Und er hat ihn besucht, weil er krank war. Er hat ihm einen Krankenbesuch gestattet. Und das war auch die Krankheit, aufgrund der er nachher auch gestorben ist. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dann sagte der Sahabi, während er dort liegt, sagte er, ich möchte dir etwas erzählen, was ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam habe sagen hören. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören. Jeder Diener, der von Allah subhanahu wa ta'ala eine Herde anvertraut bekommen hat und stirbt, während er seine eigene Herde betrügt, dem verbietet Allah das Paradies. Dieser Hadith ist sahih Muslim. Noch einmal, jeder Diener, dem Allah eine Herde anvertraut hat und er betrügt sie und stirbt in diesem Zustand, während er sie betrügt, dem verweigert Allah das Paradies. Und diese Herde, die einem anvertraut, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in anderen Hadithen uns klar gemacht. Das kann sein, du mit deiner Familie, du mit deiner Frau, der Imam mit seiner Moschee. Das kann jede Person sein, die eine Verantwortung bekommen hat und die jetzt dafür verantwortlich ist und für Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen wird bei ihm. Was gibt es denn Schlimmeres? Und wie könnte ein Betrug schlimmer ausfallen, liebe Geschwister, als dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Kinder gibt und du nicht darauf achtest, dass diese Kinder ihre Religion anständig lernen? Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres als dies, weil das sind diejenigen Dinge, die bleibend sind. Alles andere, die Ausbildung, die Schule, das alles Nebensächlichkeiten. Kann sein, der Schule besteht nicht, er wird trotzdem leben und muss trotzdem beten. Ja? Kann sein, er wird entlassen von der Arbeit, er muss trotzdem weiter beten. Die Religion, die hört nicht auf, die Religion, Praktizierung der Religion hört erst auf, sobald er gestorben ist, vorher wird sie nicht aufhören. Wir wissen alle, dass unsere Kinder, liebe Geschwister, täglich die Schule mindestens 4-5 Stunden besuchen. Und sie werden erzogen von ihrem Lehrer, dem Kafir, der kein, im Normalfall kein Muslim ist, ebenso von ihrem, von ihren Klassenkameraden und ich möchte nicht sagen von ihren Freunden. Und die Moschee, sie beschwert sich natürlich darüber, dass die Moschee, sie versucht etwas, ein Problem zu lösen, aber in Wirklichkeit packen wir sehr oft, wie man auf Deutsch sagt, die Katze am Schwanz, weil man versucht irgendwie ein Problem zu lösen und das Problem ist eigentlich viel größer, als man das irgendwie lösen könnte. Und deswegen redet man und redet man und redet man. In Wirklichkeit lässt sich das Problem nicht auf diese Art und Weise einfach lösen. Liebe Geschwister, wenn man ein Gebäude baut, dann braucht man dafür vielleicht Jahre. Aber um dieses Gebäude zu sprengen, braucht man nur einige Augenblicke. Liebe Geschwister, das Mindestmaß an Iman ist doch, dass das Kind, wenn es 4-5 Stunden in einer Umgebung aufwächst, die nicht islamisch ist und mit Leuten zu tun hat, die keine Muslime sind, dass sie die Möglichkeit, dass dieses Kind dann mindestens genauso viele Stunden, und wirklich halt viel mehr denkt an dieses Gebäude, dass dieses Kind mindestens genauso viele Stunden auch in einer islamischen Umgebung pro Tag aufwachsen muss, erzogen werden muss, damit sie nicht auf den falschen Gerät, auf den falschen Weg gelangt. Und wenn das passiert, dann wird sie die gleichen Charaktereigenschaften haben wie andere und die gleichen Umgangsweisen haben wie andere seiner Klassenkameraden. Das Mindestmaß an Iman ist, dass man guckt und schaut, was das eigene Kind da in der Schule lernt und vielleicht auswendig lernt, damit man ihn darauf hinweist, das ist haram, das ist falsch, daran glauben wir nicht, das ist Quatsch, das ist Müll und so weiter und so fort. Die in den Schulen werden unseren Kindern Dinge vermittelt, die nicht mit unserer Aqida vereinbar sind oder mit unserer Religion vereinbar sind. Zu denjenigen Dingen gehört, dass man den Menschen einfach lehrt, du hast die freie Wahl, deine Religion einfach zu verlassen, wann du möchtest. Du hast die freie Wahl, deine Religion zu wählen. Du hast die freie Wahl, sich zu entscheiden, zu sagen, ich bin kein Muslim und keiner darf dich zwingen, etwas anderes zu tun. Und manchmal wird das ausgeschmückt und schön verziert unter dem Begriff Meinungsverschiedenheit. Viele Muslime, sie lassen sich durch diesen Begriff auch betrügen und sagen, ja, wir wollen auch Meinungsverschiedenheit, ja, wir wollen auch, dass der Mensch immer frei entscheiden darf und so weiter und so. Und die Wahrheit liegt, es gibt nicht immer Meinungsverschiedenheit, freie Freiheit meine ich, und es darf auch nicht immer Zwang geben in der Meinung, sondern es gibt einen, manche Themen sind so und manche Themen sind so, wie das auch überall der Fall ist. Liebe Geschwister, unsere Kinder, sie lernen teilweise, lesen sie Texte, die Dinge beinhalten, die mit unserer Aqida nicht übereinstimmend ist. Wie zum Beispiel, wenn es um die Weihnachtszeit geht, werden Texte gelesen, die Kufr beinhalten. Das Mindestmaß an Iman ist, dass du deinem Kind sagst, das ist richtig, das ist falsch, pass auf hier, das darfst du nicht glauben. Du musst reingucken, was dieses Kind da überhaupt lernt, damit es nicht Tag für Tag oder Tag für Tag abschweift von seinem Iman. Lieber Bruder, was tust du dagegen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Was tust du dagegen, damit du nicht am Ende, wie es manche Väter machen, die kommen dann weinend und erzählen, wie ihr Kind abgeirrt ist, weil sie natürlich von Anfang an nicht darauf geachtet haben, in welche Richtung das Kind läuft. Unseren Kindern wird beigebracht in den Schulen, liebe Geschwister, dass es ganz normal ist, dass Männer und Frauen zusammen sitzen, zusammen reden, sich zusammen unterhalten, Umgang miteinander haben, durch Wort und Tat. Durch Tat, sie sitzen in den Klassenzimmern einfach zusammen, das lässt sich wohl nicht vermeiden, und durch Tat, indem sie das gutheißen, und da denke ich, braucht man nicht lange darüber reden. Sie lehren unseren Kindern, liebe Geschwister, dass der Mensch, wie gesagt, Religionsfreiheit hat, indem sie zum Beispiel sagen, heute machen wir einen Ausflug in die Moschee und nächste Woche machen wir einen Ausflug in die Kirche. Und nächste Woche machen wir einen Ausflug in die Synagoge, ja, und so weiter und so fort, damit du nicht das Gefühl hast, dass das sind Kuffar, das sind Ungläubige, sondern du das Gefühl hast, das sind auch ganz liebe, nette Menschen, die mit denen man zusammenleben muss und die auch gute Menschen sind. Auch gute Menschen sind. Sie lehren unseren Kindern, liebe Geschwister, dass man, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, zum Beispiel 18 Jahren, dann ist plötzlich alles, was vorher aufgrund des Jugendalters verboten war, erlaubt. weil sie 18 Jahre alt geworden sind. Und wir wissen, dass viele 18-Jährige sind immer noch, eigentlich Kleinkinder, was die Entwicklung angeht. Zum Beispiel Alkohol darf man schon hier ab 16 Jahren trinken. Und das Ergebnis ist, manche gehen zu ihren Eltern und sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen, weil ich bin schon 18 Jahre alt und du darfst nicht mehr über mich bestimmen. In Wort und Tat, das heißt, sie rufen dich zum Beispiel teilweise sogar auf und sagen und geben dir Einladungen, dass du zur Veranstaltung so und so kommen sollst, zur Party so und so kommen sollst. Sie rufen dich ständig zum Freveln auf und die Frage ist, was tust du dagegen? Sie lehren deinen Kindern, dass es normal ist und in Ordnung ist, dass man mit Frauen Beziehungen hat, und dass das erlaubt ist. Und das zeigen sie durch Wort und Tat. Das braucht man nicht weiter kommentieren. Was tust du dagegen? Sie lehren deinen Kindern, dass man auch alles an einem anderen Menschen betrachten darf. Die Aura des Menschen betrachten darf, die Schamteile des Menschen betrachten darf und dass das ganz normal ist. Und sie schauen auch mit deinen Kindern zusammen Fernsehen oder Filme an in der Schule und die Frage ist, was tust du dagegen? Sie lehren deinen Kindern zum Beispiel bestimmte Ideologien, wie zum Beispiel, dass man irgendwie, dass der Mensch also früher ein Tier gewesen ist und dass er sich irgendwie entwickelt hat und dann ist er zu einem Menschen geworden. Und dann zu solchen Leuten sagen wir, dass wer damit zufrieden ist, dass er früher mal ein Affe gewesen ist, dann sagen wir, diese Person ist nicht viel besser als eine Person, die sagt, ich bin stolz darauf, dass meine Vorfahren die Pharaonen gewesen sind. Und über solche Personen können wir nicht viel mehr sagen. Also wir können nur sagen, möge Gott dich recht leiten. Allah sagt im Koran, dass Allah Adam erschaffen hat aus Erde. Und dann war es auch so. Und dann ist der Mensch eben nicht etwa von einem Tier hervorgegangen. Dann, liebe Geschwister, machen wir Alhamdulillah trotzdem eine gute Sache. Und das muss man auch erwähnen. Viele von uns, Alhamdulillah, schicken ihre eigenen Kinder in die islamische Schule. Und das ist eine sehr gute Sache, die man unterstützen muss und für die Allah vor uns allen sogar dankbar ist. Nur das Problem ist, dass viele Leute die Wirklichkeit nicht verstehen. Sie leben in einer Traumwelt. Das heißt, wenn man sie fragt über ihr Kind, wie geht's ihm, sagt er dir, Alhamdulillah, ihm geht's gut und der ist ein anständiger Kerl und der hat wirklich guten Charakter und so weiter und so fort. Aber er meint damit den Charakter und den Umgang mit anderen Menschen. Er meint nicht den Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Weil den Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala, den sieht man in der Religiosität. Und wenn du in sein Innerstes schauen würdest, er weiß nichts über Allah, er weiß nichts über den Gesandten Allahs, er weiß nichts über die Religion Allahs. Und das ist die Person, mit der er zufrieden ist und sagt, ja, der ist anständig und in Ordnung. Die Frage ist, liebe Geschwister, warum betrügt man sich selbst? Warum betrügt man sich selbst? Entweder, weil man es nicht weiß, dann soll man seine Ohren spitzen, oder man weiß es, aber man betrügt sich selbst und das ist natürlich noch viel schlimmer. Aber wir wissen doch, dass hier in der Moschee, man beobachtet die Leute, die rein und raus kommen und so weiter und so fort, und man sieht, dass die Altersgruppe ist natürlich immer älter. Aber ihr wollt mir doch nicht sagen, dass es keine jugendlichen Leute in der Moschee gibt, die zwischen 18 oder 16 und 25 Jahren in dieser Altersgruppe. Eure Kinder, die sieht man in der Moschee nicht, liebe Geschwister. Und dann fragt man sich natürlich, wo sind sie? Wo sind sie, wenn sie nicht in die Moschee kommen? Manche verbarrikadieren sich oder verbergen sich, sie verstecken sich hinter dem folgenden Argument und sie sagen, in der Moschee gibt es kein Programm für die Jugendlichen. Und deswegen kommen sie vielleicht nicht in die Moschee. Und die Antwort ist, das stimmt einfach nicht. Entweder du weißt es nicht, weil du nicht kommst oder nicht gefragt hast oder du willst es nicht wissen. Es gibt Jugendaktivitäten in der Moschee, zum Beispiel der kommende Sonntag für so Männer und Frauen, weil es einen Vortrag darin geben wird. Dann gibt es Aktivitäten, auch nicht nur Vorträge, es gibt auch Aktivitäten freitagabends für Männer und Frauen, für die Jugendlichen besonders. Dann gibt es auch jeden Samstag bei den Frauen, jeden Samstag, einmal für die Kleinen, einmal für die Mittleren, einmal für die Großen, jeden Samstag gibt es Aktivität für die Schwestern in der Moschee. Und außerdem, natürlich sollte es in der Moschee keine Aktivität geben, die für deine Kinder geeignet ist, dann lieber Bruder, liebe Schwester, sollst du derjenige sein, der der Moschee hilft, diese Aktivitäten in Erscheinung zu bringen, dass diese Aktivitäten überhaupt gibt, ja, dass man da mithilft. Es ist, wie gesagt, gut, dass die Leute ihre Kinder in die islamische Schule schicken, aber traurigerweise, manche von den Eltern, sie selbst kommen nicht in die Moschee. Und sie denken, sie haben ihre Pflicht erledigt, indem sie ihr Kind einfach in die Moschee schicken und dann ist es dort gut aufgehoben und das war's. Nur das Problem ist, was man sieht, dass die, und ich habe Kontakt mit manchen Geschwistern, die eben lehren, dass die Kinder in der Schule was lernen und zu Hause, sie lernen etwas anderes. Zum Beispiel lernen sie in der Schule, es gibt bei uns keinen Muttertag, es gibt bei uns keinen Vatertag, es gibt bei uns keinen Geburtstag, es gibt bei uns kein Silvester. Aber zu Hause, wa'iyadhu billah, manche feiern sogar solche Feiertage. Das Kind lernt, besonders die Mädchen lernen in der Schule, dass was Hijab bedeutet, dass die Kleider der Frau weit sein müssen und nicht verziert sein dürfen und weiß nicht was, und dass der Niqab, der Gesichtsschleier, auch Teil der Religion ist. Und dann, wenn sie nach Hause gehen, merken sie aber, dort wird etwas ganz anderes gelehrt und die Mutter vielleicht sogar hat den Hijab nicht einmal an. Das Kind lernt in der Moschee das Gebet, das Dhuhr-Gebet, Alhamdulillah, einmal die Woche. Aber manche Eltern, wissen wir, obwohl sie Muslime sind, leider sie beten zu Hause nicht. Oder zumindest nicht in der Gemeinschaft. Wenn man mit den Kindern spricht, liebe Geschwister, dann sieht man, dass sie manchmal komische Gedanken haben. Sie haben komische Vorstellungen, was sie später mal werden wollen, was für Berufe sie ausleben wollen, welche Gedanken, welche Freunde sie haben. Und das alles natürlich kann nur auf die geringe islamische Erziehung zu Hause zurückgeführt werden. Auf was denn sonst? Und dann, liebe Geschwister, wie soll ich sagen, was erwartet man natürlich, wenn das Kind, wie ich vorhin erwähnt habe, hauptsächlich von Nichtmuslimen erzogen wird? Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Ich möchte euch nicht zu lange reden, deswegen unterbreche ich und inshallah werde ich die Sache fortsetzen, ein anderes Mal. Liebe Geschwister, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen öffnet für das, was wir gehört haben, und dass jeder das wirklich als erstmal das Gefühl hat, dass er der Erste ist, der angesprochen ist, und das auf seine eigenen Kinder bezieht und aufpasst, dass er nicht zu denjenigen gehört, die wir angesprochen haben. Und dass er das als guten Ratschlag auffasst, auf das, weil wir als Moschee, man hat gar keinen Vorteil. Wir alle sind die Moschee. Ich kann nur in meinem Namen sprechen. Ich habe keinen Vorteil davon, dass ich so etwas sage, außer dass ich mir Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala erhoffe. Und deswegen sollte man das wirklich als guten Ratschlag auffassen. Und inshallah, ich habe eigentlich noch viel mehr zu sagen gehabt, aber ich möchte euch nicht zu lange, ich weiß, dass es Leute gibt, die etwas Termine haben, deswegen beten wir, barakallahu fikum.